Ich lese uns Verse aus dem Hebräerbrief zu dem heutigen Sonntag. Hebräer 5, die Verse 5 bis 9 und dann noch aus dem 13. Kapitel. So hat Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hoher Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Geschrei und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heiligte durch sein eigen Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird, und das geschieht durch Gnade. Die Betonung liegt natürlich auf Gnade, aber es ist dabei gesagt, dass das Herz fest wird. Wir sind manchmal zu schnell, um auf das Wort Gnade hinzugleiten und übersehen, dass es um uns geht. Dass da etwas geschehen muss in unserem Herzen, gefestigt werden muss in unserem Herzen, was Gott gefällt. Die Passionszeit, in der wir uns wieder befinden, soll uns neu daran erinnern, dass Recht und Gerechtigkeit in unserem Leben ausschließlich durch Gottes Gnade im Opfer Jesu Christi möglich ist und geschieht. Der Tod ist der Sünde Bezahlung und Sold. Allein die Gabe Gottes ist ewiges Leben, ist Gerechtigkeit in Jesus Christus. So schrieb der Apostel Paulus auch an die Gemeinde zu Rom, im dritten Kapitel, es ist jetzt ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott Gültigkeit hat, offenbar und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich spreche von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen und Heiden, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung durch Jesum Christum geschehen. Es geht also um die Festigkeit in unserem Herzen durch die Gnade Gottes der Erlösung, die Gabe der Gerechtigkeit in uns. Das Augenmerk soll jetzt mal auf uns gelenkt werden, inwieweit diese Gerechtigkeit und die Gabe Gottes gefestigt ist in uns. Wenn der Sonntag Judica heißt, Gott schaffe mir Recht, brauchte der Sohn Gottes dieses Recht oder den Zuspruch des Rechts nicht. Er war gerecht, er ist gerecht. Aber wir, Es ist der stellvertretende Ausruf für uns. Gott schaffe Recht in den Herzen der Menschen, in denen, für die ich ja mein Opfer gebe. Schaffe Gerechtigkeit in ihnen. Lass das Herz in der Gerechtigkeit fest werden durch deine Gnade. Nur die Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus nimmt uns ja, wie es der Bruder einleitend schon sagte, aus der Todesgemeinschaft des Satans und aus der Gemeinschaft der Kinder der Welt. Nur die Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus befähigt uns, ein gefestigtes Herz in der Gerechtigkeit Gottes zu bekommen. Lebensgemeinschaft mit Jesus bedeutet doch, da zu sein, wo er ist. Denn wo er ist, ist die Gerechtigkeit. Wo er ist, da ist die Überwindung des Bösen vorhanden. Auch Christen in unserer Zeit tun ja manchmal so, als ob sie aufgefordert wären, noch einen Sieg zu erringen über das Böse. Es ist besiegt in Jesus Christus. Und wir sind aufgefordert, dort zu sein, wo er ist. Denn wo Jesus ist, da ist das Leben. Und wer bei Jesus Christus bleibt, der bleibt in dem Strom der Gnade Gottes. Zu einer Frau sagte der Herr Jesus einst am Jakobsbrunnen: Wenn du das empfängst, was ich dir gebe, dann hast du einen Brunnen der Gnade in dir. Ein Brunnenquell, der ins ewige Leben quillt. Und an anderer Stelle sagte der Herr: Wer ihm nachfolgt und auf sein Wort hin handelt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wer also ewiges Leben aus Gott haben will, soll aus dem Lager des Weltgeistes gehen. Hinaus dorthin, wo Jesus war und ist. Er ging hinaus aus dem Lager, um sein Opfer zu bringen, die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater sichtbar zu machen und somit für uns zu geben. Die Gemeinschaft bedeutet auch Anbetung. Anbetung. Jesus betete am Kreuz den Vater an. Selbst in diesem Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen, war es eine Verherrlichung des Vaters. Eine Anbetung. Der Grund war bekannt. Es ging um dich, es ging um mich, es ging um uns. Warum? Weil du die Menschen liebst und nicht willst, dass sie verloren werden, sondern ewiges Leben haben. In den 5 Opfern des alten Bundes, die dem Volk Israel auferlegt waren, ständig zu bringen, Brandopfer, Speisopfer, Sündopfer, Schuldopfer, das Dankopfer oder Friedensopfer. Da durften die Priester von dem Fleisch und den Opfergaben von Vieren nicht essen. Sonderlich das Brandopfer war ihnen verwehrt und auch das Sündopfer, das die Priester für sich bringen mussten, und einmal für das ganze Volk im Jahr am Jom Kippur, dessen Blut in das Heilige und Allerheiligste gesprengt worden war. Davon durften die Priester nicht Anteil haben. Es war die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Es war eine Versöhnung, die nicht nur am äußeren Menschen stattfinden sollte, sondern tief ins Herz gehen sollte. Hier ging es mehr um Beauftragung aus der Gemeinschaft mit Gott, als nur um den Glauben versöhnt zu sein. Die Opfertiere wurden beladen mit der Sünde des Volkes. Sie mussten ihre Hände auf das Haupt der Tiere legen. So ist Jesus Christus, der mit seinem eigenen Blut einmal in das himmlische Allerheiligste eingegangen ist, für uns die ewige Erlösung geworden. Er trug unsere Sünden, aber er trug sie außerhalb des Lagers, vor den Toren Jerusalems. Wir können sagen, außerhalb deiner und meiner Religiosität. Er machte sich nicht eins mit den religiösen Menschen, die da um den Tempel herum gingen und meinten, sie hätten Gemeinschaft mit Gott, weil sie ein paar fromme Lieder sangen, weil sie ein paar Gebete sprachen. Nein, er ging hinaus von diesen, um die wahre Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott aufzuzeigen, außerhalb des Lagers, abgesondert von dem religiösen Weltgeist, von der falschen Frömmigkeit, von der wir auch in diesen Tagen in den Medien erschütternderweise vielfältig hören. Und das ist ja alles nur die Spitze eines Eisberges, was wir dort vernehmen. Im Verborgenen in dieser Christenheit geht so viel Verderbnis umher, wie wir es gar nicht glauben wollen und hoffen wollen. Das Herz ist entfremdet vom lebendigen Gott. Darum sind wir aufgefordert in dieser Passionszeit, uns mit hinausnehmen zu lassen aus dem Lager der Frömmigkeit in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Abgesondert vom Geist, von der Gemeinschaft mit der Welt. Allerdings, was bedeutet denn das, abgesondert? Es heißt auch, verachtet sein. Willst du noch um Jesu Willen verachtet werden? Sagst du ja dazu, wenn man dich ablehnt, weil du ein Kind Gottes bist? Nimmst du Nachteile in dieser Welt gerne noch in Kauf, weil du Jesus folgst? Der Herr Jesus hat uns das ja nicht verschwiegen, sondern er sagte seinen Jüngern gerade raus, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr auch Schwierigkeiten erleben in dieser Welt. Die Frage ist nur, ob ihr euch dazu bekennt. So euch die Welt hasst, dann wisst doch, sie hat mich vor euch bereits gehasst. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt. Darum hasst euch die Welt. Liebe Geschwister, das sind Worte des Herrn, die eine Scheidung aufzeigen für diejenigen, die mit ihm hinaus aus dem Lager gehen. Worte, die unbequem sind für unser Alltagsleben. Wer will schon gerne abgelehnt werden? Wir möchten doch alle gerne gestreichelt werden, verstanden werden, angenommen werden, umsorgt werden. Ja, unser natürlicher Mensch sehnt sich danach. Viele sagen, sie sind einsam, mich liebt keiner, ich will geliebt werden. Aber bekennst du dich auch dazu, um Jesu Willen verachtet zu werden? Nimmst du das gerne noch in Kauf? Gedenkt an mein Wort, sagt der Herr, dass ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist doch nicht größer als der Herr. Haben sie mich verfolgt? Sie werden euch auch verfolgen. Es ist gut, wenn wir in den Tagen, wo wir noch nicht von direkter äußerer Verfolgung verspüren, etwas schon ein Ja dazu haben. Aber es wäre töricht zu sagen, wir werden nicht verfolgt. Geistlich werden wir verfolgt in diesen Tagen. Wir werden zu Entscheidungen genötigt, auf welcher Seite wir stehen wollen. Ganz beim Herrn oder in der Welt. Wer Ja sagt zu den Wegen des Herrn, muss Verfolgung leiden. Wer die Welt in ihrem Wesen liebt, sagt der Herr Jesus, der hat von der Welt nichts zu befürchten, denn er wird auch von der Welt wiederum geliebt werden. Wer aber Jesus Christus allein zum Lebensinhalt hat, wird früher oder später merklich oder manchmal unmerklich abgelehnt. Denn das Leben aus Gott straft die Werke der Finsternis. Nur ein ganz kleiner Akzent, der uns hier in diesem Nachrichtenblatt-Topic übermittelt wird, unterstreicht das. Vor den Augen von Patienten hat das Kreiskrankenhaus in Bad Soden 12 Kreuze aus Krankenzimmern abhängen und in einen Müllsack stecken lassen. Die Aktion stieß bei Patienten auf Unverständnis und Kritik. Wie es hieß, ging die Aktion auf die Beschwerde eines Muslims zurück. Kreuze verschwinden auch mehr und mehr aus Gerichtssälen. So werden im Neubau des Düsseldorfer Amts- und Landgerichts keine Kreuze mehr aufgehängt. Das nordrhein-westfälische Justizministerium schätzt, dass dieses christliche Symbol nur noch in rund 60 von 1300 Gerichtssälen hängt. Auch in Staatsschulen haben christliche Kreuze nichts mehr zu suchen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg fällte vor kurzem ein Urteil, nachdem ein christliches Kreuz die Religionsfreiheit verletze und mit der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht vereinbar ist. Hast du ein Kreuz an der Kette am Hals? Vielleicht musst du es eines Tages abnehmen. Wir leben in einer Zeit der Entscheidung. Und Passionszeit sagt, bleibe in der Entscheidung für den, der dich erlöst hat. Habe Leben aus Gott. In der heiligen Absonderung mit Jesus Christus in dieser Welt leben, heißt doch auch handeln, wie er handelt. Er opferte, der Herr opferte. Was opferte? Gebet, Flehen, mit starkem Geschrei, Tränen, opferte er zu dem, der ihm konnte vom Tod aushelfen. Diese Opfer sind heute gefragt, dass uns ausgeholfen wird von den Schwierigkeiten, in die wir geistlich gezogen werden sollen. Der Herr konnte diese göttliche Einseitigkeit und den damit verbundenen Auftrag des Vaters nur durch dieses Opfer von Gebet und Flehen mit starkem Geschrei siegreich durchführen. So muss auch das Glaubensleben, unser Glaubensleben durch Gebet und Flehen getragen werden. Wir können uns da abfragen in dieser Passionszeit, wie sieht es mit unserem Gebetsleben aus? Ist das so en passant, so nebenbei, ein kurzes, kleines Gebet? Oder ist das noch mit tiefem Anliegen, Herzensanliegen, mit Weinen, Geschrei, mit Flehen? O Herr, gib mir Kraft, dass ich überwinde das Böse mit Gutem. Gib mir Kraft, dass ich nicht erliege diesem Weltgeist, diesem Sog, der mich von dir wegziehen will, der mich dir entfremden will. Bete ich noch, die Verheißung des Herrn einnehmen zu können? Die Verheißung über dem Leben Jesu war doch, dass wenn er sein Opfer vollbracht hätte, er eine große Beute haben würde, die Menschen zu sich ziehen würde. Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen. Bin ich noch im Gebet, die Verheißungen des Herrn für mich in Anspruch zu nehmen? So steht zum Beispiel in Jesaja 41, Vers 10 dies. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Und jetzt kommt die Verheißung, verlasse ich mich darauf. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Verlasse ich mich noch auf diese Verheißung? Sehne ich mich im Gebetsleben danach? Es ist ein Opfer, das gebracht werden muss. Jesus opferte Gebet mit Tränen, Flehen. Wir lesen es ja dann auch Von der Zeit, wo er im Garten Gethsemane war und den Vater anflehte, dass dieser Kelch, der ihm nun verordnet ist zu trinken, wenn es möglich von ihm genommen wäre, aber wenn es nicht möglich ist, ihm die Kraft gibt, ihn zu nehmen. Jesus betete dreimal und er rang dabei mit dem Tode. Und da steht, er betete noch heftiger, dass seine Schweißtropfen wie Blutstropfen wurden. Mit starkem Geschrei. Vater, deinen Willen will ich tun. Ist das noch unsere Sehnsucht? Unsere Sehnsucht als Kind Gottes, das Böse zu überwinden. Abraham bekam ja die vollen Segensverheißungen genannt und durfte sie dann auch einnehmen, aufgrund dessen, weil er das Liebste in seinem Herzen dahingab. Passionszeit sagt, gib das, was dir am liebsten ist in deinem Herzen, Gott. Wir können uns abfragen, was ist das Liebste? Sein Mensch? Seine Sache? Bin ich es selbst? Gib es in die Hand Gottes. Denn Gott forderte von Abraham, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, wo dein Herz dran hängt, deine Zukunft. Das war seine Zukunft. Er hatte ja keine anderen Kinder mit Verheißung, dass er durch sie weiter aufgebaut würde. Nimm das, worauf du dich jetzt stützt, und bring es mir zum Opfer. Und Abraham tat es. Alles, was seine Zukunft ausmachte, seine Gedanken im Blick auf Zukunft in dieser Zeit, opferte er Gott. Er nahm Isaak, den Sohn, den er lieb hatte, führte ihn auf den Berg, den Gott ihm zeigte, bereitete alles vor, das Kind zu töten und Gott zu opfern. Und als er es getan hatte, als er dabei war, den letzten Stich, den Stich des Todes zu vollführen, da gebot Gott Einhalt und sagt, jetzt tu es nicht. Erst an dieser Stelle weiß ich ganz genau, dass du mich liebst. Ich bin davon überzeugt, Abraham hat auch geweint, als er das tun sollte. Er ist nicht so fröhlich mit einem Lied auf den Lippen hingegangen und werde ich mal meinen Sohn opfern. Er hat geweint, er hat gebetet. O Herr, ich will zu dir gehören. Gib mir Kraft für diesen schweren Weg. Aber er war entschieden, entschieden, das Beste, das, was eigentlich sein Leben auf der Erde ausmachte, Gott zu geben und zu opfern. Lege deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts, sprach der Herr, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Der Herr sprach zu ihm, dass er gesegnet sei für alle Völker. Mit anderen Worten, wenn du dein Herz, dein Liebstes Gott gibst, das Opfer des Gebetes, Flehens darreichst, wirst du zum Segen für andere. Wir erbitten das sehr oft. Wir merken, das klappt gar nicht. Obwohl wir darum beten, das hängt damit zusammen, dass du dein Liebstes festhältst. Wenn du dein Liebstes losgibst in die Hände Gottes, wirst du auch ein Segen. Abraham vollführte eine ganze Hingabe an den Herrn. Psalm 4, Vers 6, opfert Gerechtigkeit und hofft auf den Herrn. Das heißt doch, bekunde deine Sehnsucht, Gemeinschaft mit der Gerechtigkeit Gottes zu haben durch Jesus Christus. Opfere Lob und Dank. Psalm 27, 6. Ich will in seiner Hütte Lob opfern. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Lob über die erfahrene Hilfe. Oh, wie glücklich muss dieser Abraham gewesen sein, als er nun mit seinem Sohn, den er doch Gott geben wollte, wieder zurückkam zu den wartenden Knechten und zu der Familie, zu seiner Sippe, seinem Volk und sagen konnte, der Herr hat mich gesegnet. Erst da hatte er ein Herz voller Lob. Das war nicht nur noch ein Lippenbekenntnis, das schwang das ganze Herz mit. Opfere Gott Dank, Dank für sein Erbarmen. Opfere Gott im heiligen Schmuck. So steht es im Psalm 110. Opfere Gott. Im Neuen Testament heißt es ja im Petrusbrief, dass wir geistliche Gaben opfern sollen. Die Tugenden dessen, der uns erlöst hat, gleich machen lassen mit Jesus Christus. Allerdings, da gibt es auch ein Weinen im Neuen Testament, im Jakobusbrief Kapitel 4, wo Jakobus schreiben darf, ja, ihr betet doch viel, aber ihr empfangt nichts. Euer Opfer ist nicht echt. Ihr betet viel und empfangt nicht, weil ihr übel betet. Nur dahingehend, dass ihr euch selbst mit euren Wünschen meint und nicht die Wünsche Gottes. Darum empfangt ihr nichts. Passionszeit will uns sagen, wir sollen eins sein mit Jesus. Eins sein mit der Ehrung vor dem himmlischen Vater, aber auch eins sein mit dem Auftrag, der damit verbunden ist. Dem Auftrag, Gott in dieser Welt zu leben. Denn an dem, was Jesus litt, und wir können das ganz praktisch sehen, an dem, was der Sohn Gottes litt, lernte er Gehorsam. Gehorsam. Nicht nur ein Gehorsam, das Böse zu meiden. Was heißt denn Gehorsam für uns? Das ist schon mal gut, wenn wir das Böse meiden können. Gehorsam heißt, im Auftrag Gottes hier zu handeln. Seinen Auftrag wahrzunehmen und sich senden zu lassen im Alltag. Für den Nächsten in unserer Stadt Berlin, den Nachbarn, für den Kollegen, für den Ehemann, Ehefrau, für die Familie, für den Glaubensbruder und die Schwester. Gehorsam lernen, den Mitmenschen zu segnen. Im Leiden lernen wir Gehorsam. Ja, Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz für uns. Das bedeutet doch ganz praktisch, die Leiden, die wir oft erleben, sollen uns zu dem bringen, dass wir in Gottes Diensten stehen, nicht die Leiden nur abschütteln. Wenn der Apostel Paulus schrieb im Römerbrief, dass er gesandt ist, unter den Heiden den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, ging es doch nicht nur darum, dass ein Mensch glaubt, dass Gott da ist und dass er Jesus gesandt hat. Gehorsam des Glaubens heißt, tun, was beauftragt ist. Bin ich in dieser Passionszeit noch bereit, die Aufträge Gottes, meines Heilandes, entgegenzunehmen? Oder wenn es im Epheserbrief heißt, Kinder, seid gehorsam den Eltern, geht es nur darum, dass sie keine Unannehmlichkeiten bereiten, dass Frieden da ist? Familie kommt ja von Dienerschaft, Famulus. Es geht darum, dass die Kinder mitdienen sollen in ihrer Art und Weise, die sie bekommen haben, zum Ganzen. Gehorsam heißt, an einem Dienst, an einem Werk stehen, das Gott gefällt? Oder in Epheser 6, Vers 5, die Arbeitnehmer sollen gehorsam sein ihren Arbeitgebern, nur damit es keinen Stress gibt. Nein, damit zum Guten gewirkt werden kann und das Zeugnis der Gnade Christi auch frei werden darf. Denn jemand, der mit anderen in guter Ergänzung lebt, dem hört man auch zu. Opfer freihalten von Sünde, Ehrung Gottes durch Gaben ist das eine. Aber auf seine Anweisung hin handeln ist das andere, das höhere Ziel. Wir lesen es auch von dem König Saul, der da meinte, Gott dienen zu können durch seine Opfer, die er sich so vorgestellt hat, Gott geben zu wollen. Er musste sich sagen lassen, dass der Gehorsam, das zu tun, was Gott sagt, größer ist. Nicht die Opfer gefallen in erster Linie Gott, sondern das Handeln aufgrund seiner Rede. Und ich denke, das ist das, was uns die Passionszeit neu vermitteln will, wo wir vielleicht persönlich auch stehen geblieben sind und gar nicht mehr darauf achten, wozu eigentlich die Trübsalen in unserem Leben vorhanden sind, die wir so gerne loswerden wollen. Jesus lernte durch das Leiden, der Menschensohn, gehorsam zum Dienen. Und im Römerbrief steht auch, dass diese Trübsal, die uns ereilt, etwas Wunderbares in uns bewirkt, wenn wir nur darauf achten. Nämlich Geduld. Geduld, Hoffnung. Alle wunderbaren Eigenschaften, die zum Dienst vor Gott nötig sind. Gehorsam. Nachdem wir aus den Trübsalen gerne was gelernt haben, nämlich zum Gehorsam zu gelangen, so heißt es vom Herrn, ist er ein Anstoß und eine Hilfe zur Seligkeit für die geworden, die an ihn glauben. Wenn wir aus den Trübsalen, unsere persönlichen Trübsalen, die Gott uns schenkt, daraus lernen, gehorsam zu werden und auf sein Wort hin zu handeln, sollen wir für viele ein Anstoß zur Seligkeit werden. Wegweiser zum Herrn hin. Dann können wir trösten mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind, wie es der Apostel Paulus in 2. Korinther 1 sagt. Fragen wir uns doch ab, warum sind wir oftmals so resigniert oder am Ende? Warum bringt uns nicht mehr die Freude am Herrn glaubensmäßig voran? Die Antwort ist vielleicht ganz einfach. Weil du, weil ich mich nicht mehr trösten lassen vom Herrn. Weil wir unseren Trost bei Menschen suchen und nicht bei Gott. Denn er allein, der himmlische Vater, kann uns helfen und aushelfen aus den Schwierigkeiten und der Not. Er allein. Darum opferte Jesus Gebet, Flehen mit Schreien zu dem, der ihm helfen konnte, dem himmlischen Vater. Und er ist auch erhört worden. Er ist auch erhört worden. Und du und ich, wir werden auch erhört, wenn wir uns auf ihn verlassen. Wir müssen uns fragen lassen, wo suchen wir unsere Hilfe? Wo suchen wir die Antworten für unser Leben, für unsere Schwierigkeiten? Suchen wir sie bei dem lebendigen Gott? Oder ist es vielleicht auch mancherlei Sünde, die uns abhält, ins Gebet zu gehen? Paulus schrieb einmal von den Menschen, die wohl in den Versammlungen saßen, aber doch nicht vorankamen. Sie lernen immer da. Sie lernen und lernen, sie hören das Wort Gottes, aber sie kommen nicht zur Tat. Sie kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie sind Jahre, Jahrzehnte dabei, aber sie dienen nicht Gott. Darum sind wir aufgefordert, uns zu dem Tod Jesu zu bekennen und somit auch zu seinem Auferstehungsleben. Die Jesus Christus gehorsam sind, werden ja selig gepriesen, mitten in den Anfechtungen der Welt. Du bist selig, wenn du abgelehnt wirst. Du bist selig, wenn man dich verspottet, um Jesu willen. Denn in der Bergpredigt sagte der Herr Jesus das deutlich: Ihr seid selig, ihr seid glücklich, wenn man euch um meinetwillen schmäht. Du bist dann ein glücklicher Mensch. Wenn man übel gegen dich redet, um Jesu willen, weil du dich festhältst an ihm, sei doch fröhlich und getröstet durch den lebendigen Gott. Es wird dir belohnt werden. Durch dieses Bekenntnis gehe hinaus aus dem Lager und trage die Schmach Christi mit. Kommst du in die Freiheit und in den Frieden, in die Geborgenheit deines Herzens und in die Bereitschaft, aufgenommen zu werden in das ewige himmlische Reich. Glaubensgehorsam bringt immer Ewigkeitsfrucht und führt auf guten Wegen ins bessere Land. Ich freue mich immer wieder darüber, wenn ich so die einfachen Worte lese, die Gott zu Abraham sagte: Mach dich auf, verlass dein Vaterhaus, deine Freundschaft, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham machte sich auf. Und er lernte schlussendlich dieses Land kennen, das Gott ihm verheißen hat. Oder denken wir an diese arme Witwe im heutigen Libanon, zu der der Prophet Elia sagte: Während der Trockenzeit, die über die ganze Region ging in Israel und darüber hinaus, liebe Witwe, mach mir etwas zu essen. Ich habe nichts, sagt sie. Ein wenig Mehl, ein wenig Holz. Ich mache ein Brot für meinen Sohn und für mich. Und dann sterben wir. Mach etwas für mich. Und danach isst du auch. Und im Glauben tat sie das. Und es öffneten sich Türen und Wege, die ihr unbekannt waren. Sie kam von einem Geschenk Gottes zum anderen. 3,5 Jahre aß sie von derselben Substanz, die dort im Kat, in diesem Behälter war, von dem Mehl. Es vermehrte sich. 3,5 Jahre. Stell dir das vor. Nur weil sie im Glauben und Vertrauen auf das Wort Gottes hin handelte. Der Herr prüft in dieser Passionszeit unser Herz, ob wir das auch tun wollen, im Glauben und Vertrauen auf sein Wort handeln. Die Gnade in Jesus Christus führt uns nicht nur weg vom verderblichen Wesen, sondern auch hin zur beständigen Zufuhr durch den Geist Gottes von himmlischen Kräften und Gütern. Unser tägliches Anliegen darf sein: Herr, mach mich stark in dir. Sicher kennen viele von uns diese Begebenheit, von der Bodil Schwing einmal gesprochen hat, wie er sich als Kind mit seiner Schwester verhalten hat. Als er neue Kraftzufuhr, Tröstung brauchte. Er sagt, als Kinder waren wir so, meine Schwester und ich, dass wir eines Nachts abends nicht einschlafen konnten. Wir starrten in die Dunkelheit hinein. Sie wurde uns immer heimlicher. Und meine Schwester sagte dann zu mir, wir wollen in die Wohnstube gehen. Das war für mich ein schreckliches Unternehmen. Man musste ja nämlich durch zwei Stuben hindurchgehen, die finster und kalt waren. Aber dann wagten wir es doch. Ich fühle noch heute, wie mir das kleine Herz klopfte vor Angst und vor Erwartung. Aber als ich dann die letzte Tür auftat und der helle Schein aus der warmen Stube auf uns fiel, die wir vor Kälte zitternd dastanden, als der Vater dann seine Arme ausstreckte und mich auf seinen Schoß nahm, da war alles wieder gut. »Was wolltest du denn, kleiner Mann?« fragte er und streichelte meinen Kopf. »Vater«, sagte ich, »ich wollte nur bei dir sein. Ich wollte nur zu dir kommen.« Das ist die Gegenwart, aus der uns Trost und Ströme des Lebens geschenkt werden. Darum komm hinaus in die Absonderung mit dem Herrn, in die Absonderung dahin, wo sich der Himmel öffnet und die Gemeinschaft mit dem, der dir helfen kann, in allen Lebensbezügen entsteht in einem großen Übermaß. Und du wirst ein Segen sein für andere. Segensreicher Glaubensgehorsam. Das wünschen wir uns in dieser Passionszeit. Amen. Amen. Lasst uns beten miteinander und dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir beten dich von Herzen an und danken, dass du ein offenes Herz hast, wo wir immer hinkommen können und werden beschenkt. Ja, wir bekennen auch heute an diesem Sonntag, wir wollen ja nur zu dir kommen. Wir wollen einfach bei dir sein. Und wir wollen gerne das Opfer des Gebets, des Flehens bringen, um diese Gemeinschaft in Jesus Christus mit dir zu haben. Herr, wir wollen unser Liebstes, auf das wir uns in dieser gegenwärtigen Welt verlassen haben, dir übereignen. Und so mit uns selbst auch. Wir möchten nicht nur erlöst sein von der Gegenwart der Sünde und der Verführung zur Sünde, sondern in deinen Diensten stehen. Wir möchten deine Verheißungen, die du uns gegeben hast, leben. Und wir möchten uns gebrauchen lassen und senden lassen in diese Welt, um anderen die frohe Botschaft zu sagen, dass du für sie da bist, dass du sie erlöst hast in Jesus Christus. Wir danken dir, dass du uns befreit hast von der Gemeinschaft des Todes und hineingenommen hast in die Gemeinschaft des Lebens. Schenke uns nur ein aufrichtiges Herz alle Wege. Und danke, Herr, auch für die Trübsal. Danke für die Schwierigkeiten in unserem Leben, denn sie zeigen uns, dass wir dich noch inniger brauchen als bisher. Und dass wir dich in unserem Leben handeln lassen müssen. Du hast uns eingeladen. Wir sagen Ja dazu und freuen uns auf das, was du uns auch in der kommenden Woche bereitet hast. Amen.